Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 112. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast. David, der ist ja in dieser Woche in seinem wohlverdienten Urlaub, aber dafür haben wir in dieser, ich glaube, sehr fußballlastigen Folge ja wahrscheinlich den besten temporären Ersatz gefunden, den man sich wünschen könnte, denn es ist natürlich ein anderer David von dem Fußballpodcast Football's Coming Home. Moin Moin.
Hi, grüß dich. Also das ist ja echt... zu viel des Lobes. Also ich hoffe, ich kann den anderen David hier gut vertreten heute.
Ja, da gehen wir doch ganz, ganz sicher von aus. Du warst ja schon mal zu Gast. Einige von euch Zuhörern werdet ihn ja auch schon kennen aus der Folge, der letzten Folge der Bundesliga zur letzten Saison, als wir nochmal ein bisschen die Saison Revue passieren lassen haben. Und genau, dann würde ich sagen, können wir direkt reingehen, denn natürlich zum einen stand an diesem Wochenende wieder die Formel 1 an, aber auch stand letzte Woche noch die Tour de France der Frauen an. Die Tour de France der Herren, die hat ja tatsächlich, David mehr als gut in unserem Podcast mit inbegriffen, konnte da ordentlich einen Block jede Woche zu reden. Und bei den Damen war es tatsächlich ein Favoritensieg von der Holländerin Van Vleuten, Annemiek Van Vleuten, die bereits den Giro in diesem Jahr gewonnen hat, konnte auch die Tour de France der Frauen wenig überraschend für sich gewinnen. Die beste Deutsche, auch deutsche Meisterin, nationale Meisterin Liane Lippert, die wurde am Ende 14. bei der letzten Etappe immerhin nochmal unter die Top 10 gekommen. Und das war es tatsächlich auch schon von dieser Kurzmeldung am Anfang. Und ich würde sagen, David, damit will ich auch natürlich mit in den Podcast reinnehmen. Jetzt gehen wir zur Formel 1. Wo waren die denn diese Woche?
Die Formel 1 war dieses Wochenende in Budapest zu Gast, der große Preis von Ungarn. Und ich muss zugeben, wie du auch, Benny. Ich habe tatsächlich die Formel 1 an diesem Wochenende konnte ich nicht so aktiv verfolgen, aber wir werden natürlich trotzdem ein bisschen drüber sprechen. Hab natürlich ein paar Highlights gesehen, ein bisschen was durchgelesen. Ja, und wie gesagt, es war, glaube ich, ein bisschen chaotisches Wochenende, sehr viel Regen. Gehen wir vielleicht mal schon mal auf die Qualifying-Ergebnisse ein bisschen ein. Und zwar durfte George Russell von der Pole starten. War für mich ein bisschen überraschend. Wie hast du das so gesehen?
Ja, generell hatten wir ja ein sehr durchgemischtes Feld im Qualifying. Also Russell zum einen, dahinter die beiden Ferrari auf 4 Norris. Und dann kommen die beiden Alpine. Also da fragt man sich zu Recht, wo sind die beiden Mercedes unter anderem? Wo sind die beiden Red Bulls zum Beispiel natürlich, Verstappen am Ende auf 10 das war natürlich erstmal die größte Überraschung, weil ich glaube, das war das schlechteste Quali-Ergebnis in dieser gesamten Saison von ihm. Wer noch auf Rang 6, dann Alonso, wie gesagt, Alpine, 5. Ocon, 7. Hamilton, das ist so das Gefilde, wo er am Anfang der Saison schon war, 8. Bottas, der da weiter seinen Stiefel fährt und Ricciardo auf 9. Und im Rennen sah das dann wiederum aber ganz anders aus, denn wenig überraschend gewann am Ende Max Verstappen und das trotz dieses 10. Platz, aber zudem gab es erneut ein Doppelpodium aus der Sicht von Mercedes, denn am Ende wurde Hamilton 2. und Russell 3. Also da geht es in die richtige Richtung und während Ferrari auf Rang 4 und Rang 6 immer weiter an Boden verliert in der Konstrukteurswertung und gerade bei Leclerc natürlich auch weiter auf Verstappen, das wird wahrscheinlich immer deutlicher und Verstappen, ich glaube, dieser Weltmeistertitel, der wird ihm auch diese Saison, wird in seinen eigenen Händen bleiben.
Ja, das denke ich tatsächlich auch. Ich habe heute bei uns in der Redaktion, glaube mal, an der Wand so einen Artikel gesehen, wo jemand geschrieben hat, Verstappen ist auf dem Weg zum Titel. Mein erster Gedanke war, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber als ich dann doch mir mal die Punkte angeguckt habe, da dachte ich mir so, ist doch nicht so ganz falsch. Ja, ich finde das persönlich ein bisschen schade. Wie gesagt, wir können ja gleich mal auf Ferrari mal eingehen.
Ja.
Es ist ja schon brutal enttäuschend, was da die letzten Wochen passiert ist. Wie gut sie angefangen haben und dann zwischendurch dachte man ja auch mal, Mensch, Carlos Sainz, der hat jetzt auch endlich mal in die Spur gefunden. Ist ja gestern auch Vierter geworden, ist ja jetzt auch nicht schlecht, aber es reicht am Ende nicht ganz oben mitzufahren. Im Gegenteil, es ist mittlerweile sogar so, dass jetzt ja Mercedes jetzt so langsam ankommt und wir immer mehr eigentlich so einen Kampf zwischen Platz 2 und Platz 3 sehen werden, am Ende auch in der Konstrukteurswertung, aber dass dann aber beide Teams dann doch zu schwach sind, um am Ende Red Bull zu attackieren. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, das hätten wir uns vor der Saison anders gewünscht. Wie gesagt, es ist ja jetzt auch circa die Hälfte um. Ich glaube, jetzt geht es ja auch in die Sommerpause, genau. Wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Insofern immer noch abwarten, aber das ist kein gutes Zeichen. Und ich habe vor allem auch ein Zitat von Ralf Schumacher, ja, Sky-Experte, gesehen, der, glaube ich, so sinngemäß gesagt hat, dass er sich nicht sicher ist, ob Mattia Binotto aus der Sommerpause noch zurückkehren wird. Das ist natürlich, ja, jetzt eine sehr harte Aussage, aber kann irgendwo auch verstehen, was er so ein bisschen damit meint.
Ja, also wie du schon richtig sagtest, Mercedes kommt da gerade von hinten so ein bisschen und stichelt Ferrari natürlich noch mehr an, während man ja am Anfang der Saison noch so ein bisschen dachte, okay, Ferrari meldet sich zurück, ist nicht nur im Dreikampf wieder dabei, sondern ja, beißt da sogar so ein bisschen Red Bull von hinten oder kann sogar Red Bull teilweise überholen. Leclerc, sauguter Start. Bei Leclerc ist es so eine Mischung aus das Auto spielt verrückt und ich setze mich lieber nochmal gegen die Bande. Und bei Sainz war es tatsächlich häufig vor allem das Auto. Wer weiß, wie viele Punkte die beiden geholt hätten, wären sie nicht gefühlt in jedem zweiten Rennen ja, bereits im Vorhinein ausgeschieden. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz schwierige Situation, weil was kann man jetzt im Mittelteil der Saison noch ändern, dass es jetzt doch noch wieder reicht für die Ergebnisse vom Anfang. Und Red Bull hat da so langsam den eigenen Stiefel gefunden, wie es funktioniert. Mit Perez hat natürlich Verstappen da auch den perfekten Wingman in meinen Augen, den erfahrenen, der da, ja, wie ich schon sagte, ordentlich Erfahrung mitbringt. Und Verstappen, der ist in so einer Topform, das wird er sich nie nehmen lassen. Aber wir haben auch noch mehr Themen aus der Formel 1 heute mitgebracht. Denn ja, es ging schon am Anfang dieser Woche um Aston Martin. Denn Sebastian Vettel, vierfacher Weltmeister. Ich glaube, dieser Name sollte allen Hörern ein Begriff sein. Wenn nicht, dann seid ihr wahrscheinlich hier im falschen Podcast. Aber ja, er hat jedenfalls sein Karriereende bekannt gegeben nach dieser Saison bei Aston Martin. Ja, Aston Martin ja eines der schlechtesten Autos dieser Serie leider. Und das ist natürlich auch nicht das Ende, was er sich gewünscht hatte. Und kurz danach, erst an diesem Wochenende kam raus, wer ihn denn beerben soll. Und das soll ein 41-Jähriger, aber ein 41-Jähriger, der verdammt noch richtig konstante Leistung bringt, gerade bei Alpine. Es handelt sich um einen weiteren mehrfachen Weltmeister, Fernando Alonso.
Ja, also fangen wir mal bei Fernando Alonso an. Also, als ich das heute Morgen oder heute Mittag gelesen habe, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil, wie du es schon gesagt habe, Aston Martin, also das ist so ein schlechtes Auto. Also ich finde persönlich, der Haas ist in dieser Saison noch besser, obwohl es jetzt zugegeben, das Ergebnis jetzt am Wochenende jetzt nicht widerspiegelt. Aber also ich weiß nicht, vielleicht hast du da nähere Informationen, warum er jetzt wechselt, weil ich meine, bei Alpine, es läuft ja gut, er scheint mit dem Auto auch gut klarzukommen. Also ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum jetzt dieser Wechsel kommt, aber gut, okay, soll er machen. Sebastian Vettel, ja, also ich war auf der einen Seite überrascht, auf der anderen auch nicht. Seine Gründe, deswegen hat er ja, glaube ich, den Instagram-Kanal überhaupt ins Leben gerufen,
genau, um
das
richtig
zu verkünden. Ja. Kann man natürlich sehr gut verstehen und er hat ja auch fast an jedem Wochenende sorgt er ja für Schlagzeilen mit seinen Botschaften auf seinen Helm, auf seinen T-Shirts etc. etc. Das sind ja alles auch Themen, die ja auch wichtig sind und dass es ja auch total gut ist, dass er sich dafür einsetzt und dass er jetzt diesen Schritt macht, das kann man auch nachvollziehen. Ich finde es persönlich unfassbar schade, weil ja auch immer gesagt worden ist nach dieser Red Bull-Zeit, hat man sich immer so die Frage gestellt, na, wird er es jemals nochmal schaffen? So, ja. Und bei Ferrari hat es immer nicht so funktioniert, bei Aston Martin, wo es, sagen wir mal, zu 70% am Auto lag. Aber du hast immer dieses Argument gehört, er hat es nicht mehr drauf. Und ich wollte einfach nochmal sehen, dass er es kann. Nicht unbedingt, dass er jetzt Weltmeister wird, aber dass er es durchaus mal regelmäßig mal wieder schafft, auch aufs Podium zu fahren. Es ist ihm letztes Jahr mit dem Aston Martin auch mal geglückt. Zweimal, glaube ich sogar, wobei er dann einmal disqualifiziert wurde davon. Ja. Aber ich hätte es einfach gern nochmal gesehen, dass er es regelmäßig auch aufs Podium schafft. Und das ist halt mit diesem Auto nicht möglich gewesen und umso bitterer finde ich das, gerade weil er ja deswegen auch von Ferrari dann weggegangen ist, hoppala, finde ich es dann schade, dass er dann jetzt geht, aber er kann absolut nachvollziehen.
Ja, definitiv. Ich meine, er ist jetzt auch Mitte 30, ich glaube 34 sollte er sein. Ne? Und ja, ich glaube auch der Wechsel schon zu Aston Martin, da konnte man, glaube ich, schon sagen, dass es dann nicht mehr groß um Podien oder um viele Podien zumindest oder gerade um Siege gehen wird. Das war dann schon der erste Rückschritt in meinen Augen. Und bei Alonso wollte ich noch sagen, weil du gefragt hast, wer ihn beerben soll. Das hängt tatsächlich mit seinem potenziellen Nachfolger zusammen. Das habe ich auch vorhin erst gelesen. Ja, diese junge australische Hoffnung, Piastri heißt der, glaube ich.
Ah ja, genau.
Der soll wohl eingesetzt werden bei Alpine. Den will man halt mit einem langfristigen, sehr teuren Vertrag ausstatten, weil den gefühlt jeder haben will, die ganze Rennserie. Und ja, das soll wohl der Ersatz sein. Da will man mehr auf junge Fahrer setzen. Und ich finde, Aston Martin setzt da so ein bisschen das fort, was sie jetzt auch natürlich mit Vettel fortgesetzt hatten, dass da neben dem noch jüngeren Fahrer Stroll immerhin ein sehr erfahrener landet. Und ja, es bleibt dann natürlich spannend, wie wird das Auto in der zweiten Hälfte des Jahres sein? Kann Vettel noch ein paar Punkte holen? An diesem Wochenende in Ungarn konnte er immerhin wieder einen Punkt mitnehmen. Also relativ regelmäßig punkten tut er dann ja immerhin doch. Und die restlichen Plätze, um die natürlich euch auch nicht vorzuenthalten. 5. Perez, 6. Leclerc, 7. Norris. Die beiden Alpinen auf Rang 8 und auf 9, die holen fleißig wirklich Woche für Woche meistens doppelt gut Punkte. Und auf Rang 10 dann eben Sebastian Vettel. Und ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit machen wir jetzt eine kurze Pause, bis wir dann zum Fußball gehen. Wie gesagt, schaut gerne bei Social Media vorbei, at onthepitch_pod oder bei, was, David?
At Fußballfilm und mehr.
Genau, und dann hören wir uns gleich wieder, denn im Fußball gibt es einiges zu besprechen. Bis gleich.
Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück aus der Unterbrechung und gehen zum Fußball. Fangen natürlich an mit der Frauen-Europameisterschaft, die ja jetzt tatsächlich ihr Ende gefunden hat. Und ich glaube, gerade gegen Ende, David, hat man echt einige Top-Spiele, auch aus deutscher Sicht, die wirklich sehr emotional waren und auch auf sehr hohem Niveau stattfanden. Aber erstmal die etwas traurigere Nachricht aus unserer Sicht. Leider gestern das große Finale, das Finale, was sich, glaube ich, so viele gewünscht hatten. Deutschland gegen England im Wembley. So ein bisschen natürlich denkt man dann immer an 1966 zurück. Das war auch hier so. Und Klaus Lufen hat danach auch so ein paar Parallelen gezogen, gerade weil zum Beispiel dann dieser Elfmeter nicht gegeben wurde, dieser Handelfmeter, dieser astreine Handelfmeter. Wieder war es halt vielleicht ein mögliches Tor, was wie 1966 eben dieser Lattentreffer dann ein Team davon abhält, doch noch den Titel zu holen. Diesmal leider für die deutschen Damen, hat es nicht sollen sein, 1-2 am Ende für England.
Ja, also ich weiß nicht, wie es dir gestern ging nach Abpfiff. Wir haben ja auch kurz miteinander geschrieben. Also es waren so, wie bei vielen anderen Fans, auch so ein Stück weit stolz einfach auf diese deutsche Mannschaft, auch wie sie dieses Finale gespielt haben. Aber es war auch ein Stück weit einfach Ärger, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht erstmal noch ein Wort zu den Engländerinnen. Erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Und wenn man den gesamten Turnierverlauf sich anschaut, ist das natürlich auch absolut verdient. Wir haben hier ein Finale, wo mit Abstand die zwei besten Mannschaften des Turniers aufeinander getroffen sind. Und am Ende war es eine 50-50-Geschichte. Ich würde sogar sagen, insgesamt vom Spiel her waren die Engländerinnen auch leicht besser, minimal. Mhm. Aber insofern kann man definitiv nicht sagen, dass der Sieg unverdient ist. Ja, zu diesem Handspiel, wo dann kein Elfmeter gegeben wurde, muss ich, glaube ich, nicht sagen. Also ja, Handspiel, das wird uns auch in der neuen Saison, auch in der Bundesliga immer wieder begegnen. Das ist eine Diskussion, kann man sich schenken. Und ja, und was die Engländerinnen ansonsten noch so, also ein Fairplay-Preis wird man auf der Insel nicht bekommen. Die letzten 5 Minuten wurde ja eigentlich nur noch an der Eckfahne rumgespielt und die sind ja so umgefallen, das haben sie sich wahrscheinlich bei der Herrenmannschaft abgeschaut. Das war dann schon wieder so, wo du dir so gedacht hast, Leute. Aber gut, so ist es halt, aber soll trotzdem nicht heißen, dass sie es nicht verdient haben. Wie man es am Ende holt, ist so ein bisschen fragwürdig, aber trotzdem nochmal herzlichen Glückwunsch. Haben sie absolut verdient und wenn man sich auch die Stimmung anguckt und so, im eigenen Land den Titel zu gewinnen, das ist doch toll einfach.
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, man kann auch sagen, dieses Turnier hat den Fußball der Damen auf jeden Fall auf ein anderes Niveau gehoben. Es hat so viel mehr Beachtung gefunden. Mehrere Millionen Leute sahen eigentlich regelmäßig die deutschen Spiele an. Das war auch in dieser Konstanz, glaube ich, was ganz Neues. Und ich hatte auch das Gefühl, in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland hatte man mehr als Beachtung sogar tatsächlich für diesen Sport. Man hatte das Gefühl, der Respekt, der allgemeine Respekt gegenüber den deutschen DFB-Damen, der ist da, was man lange Zeit ehrlich gesagt gerade ja, in öffentlichen Fußballdebatten oft gesucht hat. Oft hat man diesen Vergleich gesucht zu den Herren, aber ich finde, das ist immer unnötig. Das habe ich nie verstanden. Meistens sind das dann genau die Leute, die sich über das Niveau bei den Damen beschweren, die dann am Wochenende trotzdem vielleicht ihr Kreisliga-A-Spiel gucken mit einem Bierchen in der Hand. Wenn es unterhaltsam ist und das Niveau, das ist tatsächlich bei diesem Turnier, glaube ich, auch nochmal etwas, was man positiv erwähnen muss und was man als einen Fortschritt auch in der Breite erwähnen muss. Das ist eben nicht mehr vergleichbar mit von vor 10 Jahren oder so. Die Damen spielen hervorragenden Fußball, gerade auch einige Kombinationen in der deutschen Abteilung. Wenn ich da an Jule Brandt denke oder wenn ich da auch natürlich an Lena Oberdorf denke, die da so viele lange Bälle gespielt hat, wo ich mir wirklich dachte, wow, also was für eine Fußballerin mit ihren 20 Jahren und so abgeklärt. Und sie wurde dann ja auch verdientermaßen in meinen Augen zur Spielerin des Turniers gewählt. Und diese ganzen positiven Faktoren, ich glaube, die überwiegen da auch gegenüber der Enttäuschung des verlorenen Finals. Natürlich Alexandra Popp muss man da, glaube ich, auch noch erwähnen.
Ja, klar.
Zuvor 6 Tore in 5 Spielen gemacht. Dann leider aufgrund von kurzfristigen muskulären Problemen ist dann kurz vorm Spiel ausgefallen, kurz vorm Finale. Natürlich dann wieder die Tragik, die sie eigentlich schon durch die vorherigen Europameisterschaften immer getragen hat. Aber wie sieht dein Fazit so aus?
Na, nicht viel anders wie deins auch. Also ich habe es einfach total genossen, dieser Mannschaft beim Fußballspielen zuzugucken. Wir haben ja zum Teil auch zusammengeguckt oder ich habe mit David auch manchmal ein paar Partien zusammengeschaut. Es war einfach so gesetzt. Also ich meine, allein schon deshalb, ich war das gesamte Wochenende unterwegs, werden wir auch nachher noch kurz besprechen, warum eigentlich. Aber ich wollte unbedingt zu diesem Finale, was ja auch schon um 18 Uhr war, auch ein bisschen komische Uhrzeit, weil der Rest auf einmal, sonst waren die Spiele immer um 21 Uhr, aber gut, okay. Aber ich wollte zu diesem Spiel unbedingt zu Hause sein und mir das unbedingt anschauen. Und es fing ja eigentlich schon damals an, dass ja kurz vorm Turnier die deutsche Nationalmannschaft den letzten Test in Erfurt, wo ich ja eigentlich wohne, bestritten hat, wo ich ja auch im Stadion war. Und allein da hast du ja schon gemerkt, wow, das ist eine richtig gute Truppe. Es war dann gegen die Schweiz, also da war man auch klar besser. Ja. Natürlich musste man vorsichtig sein, aber Ich erinnere mich auch so schön an die Worte von Martina Voss-Tecklenburg nach dem ersten Spiel, als sie in diesem Kreis stand und gesagt hat, so leicht wird uns keiner schlagen, so sinngemäß. Und das hat sich durch dieses gesamte Turnier gezogen. Und das finde ich einfach so super beeindruckend. Und wie gesagt, man muss ja auch immer mal erwähnen, vor der EM, wir gehörten nicht zu den Top-Favoriten. Wir gehörten zum erweiterten Favoritenkreis, aber wir waren nicht die Top-Nation. Das war ja auch im Vergleich zu den letzten Titeln auch anders. Insofern hat mich das persönlich, jetzt wo wir Vergleiche ziehen mit 66, mich hat so ein bisschen an 2014 bei den Herren erinnert, wo man einfach so als Mannschaft da so zusammengewachsen ist und eben nicht so diese einzelnen Messis, in dem Fall jetzt auf Frauenfußball, eben keine Putellas, na gut, die zugegeben verletzt war, aber keine Miedema etc., also diese ganzen hochkarätigen Spieler, die sie alle nicht hatten, aber halt ein zusammen eingeschweißtes Team mit Leuten wie eine Alex Popp, wo du dir dachtest, ach, okay, wie die da aufgeblüht ist. Die war ja am Anfang eigentlich keine Stammkraft. Das muss man ja auch mal so sagen. Und wie die da dann bis auf das Finale jetzt natürlich, aber in jedem Spiel letztendlich getroffen hat. Aber natürlich nicht nur sie, hast ja auch Lena Oberdorf etc. angesprochen. Also das ist einfach echt gut. Und was man ja auch dazu sagen muss, dann ist zwischendurch eine Lea Schüller mit Corona ausgefallen. Jetzt Clara Bühl, die beide super gut drauf waren. Ich meine, wie schwierig ist das für eine Lea Schüller, die jetzt lange Zeit raus war? Am Anfang war sie ja noch dabei, aber dann war sie erstmal raus und dann ist ja Alex Popp so aufgeblüht und jetzt ist Popp verletzt und jetzt muss Schüller auf einmal wieder in einem Finale in der Startelf ran. Also da waren auch sehr viele Widerstände, die sie super gemeistert haben. Und am Ende es auch verdient gehabt hätte, dass das Ganze auch belohnt wird. Aber ich denke, wenn man sich auch anschaut, es ist ein junges Team und insgesamt jetzt Alex Popp vielleicht jetzt nicht mehr so, aber da steckt so viel Potenzial drin, da brauchen wir uns keine Sorgen drüber machen und nächsten Sommer steht ja dann, glaube ich, in die WM, ich glaube, in Australien und Neuseeland an. Hm. Das wird dann mit den Zeiten schwierig.
Ja, und mit komischen Zeiten kennen wir uns hier natürlich bestens aus. Gerade wenn ich jetzt an die NBA denke, die wir ja auch gerade in den letzten Playoff-Wochen dann genommen haben. Oder natürlich Peking, Olympia in diesem Winter. Es war auch alles andere als einfach, genauso wie Olympia auch in diesem Sommer. Das war alles andere als ganz einfach, aber egal. Und bei Pop muss ich ganz ehrlich sagen, also auch das Timing war natürlich sensationell. Wenn ich an das Halbfinale denke, den einzigen Doppelpack schnürt sie genau dann, wenn er nötig ist, gegen Frankreich im Halbfinale. Und das beides durch Flanken gegen so Innenverteidigerinnen wie Wendy Renard, die fast an die 2 Meter groß ist. Und wo man denkt, gegen so eine Innenverteidigung kommst du doch niemals über die Flanken rein. Am Ende war genau das Entscheidende und diese eiskalte Torgefahr von Popp, die übrigens bei Wolfsburg nicht mal als Stürmerin gesetzt ist, sondern hinter der Spitze, ist auch ganz interessant. Die avanciert jetzt bei der Europameisterschaft wieder zur alten Torjägerin und eine sensationelle Geschichte und dennoch natürlich Respekt und Glückwunsch an England, die, glaube ich, insgesamt auch ein hervorragendes Turnier gespielt haben.
Ja.
Ich würde sagen, David, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir gerne in den DFB-Pokal gehen.
Ja, machen wir gerne mal. Ich denke mal, wir versuchen es halt hier mal kurz zu halten, glaube ich mal. Soll ich einfach mal anfangen? Vielleicht gehen wir mal die Partien durch.
Du kannst ja gerne erstmal so deine Highlights vielleicht raussortieren. Wir können ja am Ende nochmal kurz auf alle kurz blicken, aber das Wichtigste vielleicht zuerst.
Na klar, dann fange ich vielleicht einfach mal an. Was mich so ein bisschen beeindruckt hat, ist tatsächlich Borussia Dortmund. Also ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe es mir hinterher angeschaut, aber habe halt übers Handy verfolgen können und dass die Dortmunder es am Ende doch sehr souverän gemacht haben gegen 1860. Das hatte ich jetzt so tatsächlich nicht erwartet. Dann vielleicht mal zu erwähnen, Strahlen gegen St. Pauli, also holla die Waldfee, was war das? Ja. Was war das für ein Spiel, wo St. Pauli da auf der letzten Rille das noch gewinnt, auch nur dank eines Eigentors war es ja, glaube ich, am Ende. Auf jeden Fall war ein ganz krummes Ding am Ende.
ja, Köln und Elfmeterschießen im DFB-Pokal, das wird absolut nichts mehr. Jetzt gegen Regensburg in der ersten Runde, das ist natürlich maximal bitter. Und vielleicht, um eine Sache noch zu nennen, um jetzt gleich nicht alles dir auch wegzunehmen, Elversberg gegen Leverkusen. Elversberg insofern besonders natürlich, weil ich die vor zwei Wochen hier zum Drittligastart hier gegen Rot-Weiß Essen gesehen habe, wie sie Essen dann hier auch 1-5 weggefegt haben. Da haben alle schon komisch geguckt. Aber ja, dann auch noch gegen Leverkusen. Also, wow. Also, man denkt ja immer so, Elversberg ist das Sandhausen der dritten Liga. Richtig unbequem. Aber diese Jungs können richtig gut kicken. Das denkt man gar nicht. Das hätte Leverkusen vorher wahrscheinlich auch nicht gedacht.
Ja, vor allem muss man sagen, also offensiv war ja Leverkusen gar nicht so das Problem. Ich meine, drei Tore sind in Ordnung gegen den Drittligisten. Auch natürlich hätten da ein paar mehr Tore passieren können. Aber gerade defensiv, also was für eine löchrige Abwehr. Gerade, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich auch selber habe vor dem DFB-Pokal auch noch gesagt, Leverkusen kann eine sehr wichtige Rolle spielen in dieser Saison, in dieser Liga. Und könnte da auch um einen zweiten Platz mit Dortmund und Leipzig streiten, weil der Kader wirklich gerade in der Offensive einfach unfassbar variabel ist. Man hat jetzt Ložek noch geholt aus Tschechien, das größte Talent, was das Land, glaube ich, vielleicht sogar jemals hatte. Also viele sehen in ihm ja wirklich das neue Wunderkind. Der hat auch tatsächlich getroffen gegen Elversberg. Aber vier Gegentore gegen den Drittligisten, das darf einfach als Champions-League-Aspirant oder als Vizekusen, wie man immerhin oft genug gesagt hat, das darf da einfach nicht passieren. Aber ich glaube, das würde ich auch als die größte Überraschung des Wochenendes bezeichnen, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber auch andere Teams haben ordentlich Probleme bekommen. Ich denke da an Greuther Fürth, die Erstliga-Absteiger, die verloren gegen den ehemaligen Drittligisten Stuttgarter Kickers, die mittlerweile, wie du schon vor der Aufnahme gesagt hattest, in die fünfte Liga abgerutscht sind. Ein Team, was man eigentlich in meinen Augen zumindest vom Gefühl her immer noch in Richtung dritte Liga verorten müsste. Ansonsten, Freiburg tat sich im vielleicht besten Spiel dieses Wochenendes gegen Kaiserslautern sehr schwer, gewann aber am Ende 2-1, nachdem sie ja, glaube ich, 1-0 zurückgelegen hatten. Und ansonsten, was mich dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen wieder mit Schadenfreude gestern Abend erfüllt hatte, nach dem enttäuschenden, also natürlich war ich so ein bisschen enttäuscht, nach dem 1-2 gegen England, dass die Hertha tatsächlich gegen Eintracht Braunschweig rausgeflogen ist. Das war tatsächlich sehr viel Schadenfreude, weil ja zwischenzeitlich lagen sie ja, glaube ich, auch, wie hoch lagen sie hinten? 2-4?
Naja, das Witzige ist, sie haben ja eigentlich mal 2-0 geführt. Und da habe ich schon gedacht, ach, okay, das wird jetzt mal souverän. Dann stand es irgendwie 2-2. Es ging total merkwürdig hin und her. Es fielen auch noch ein Haufen Tore, glaube ich, sogar in der Verlängerung. Also, das ist typisch Hertha. Also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, wie man das so herschenken kann. Also, wie gesagt, ich meine, Braunschweig ist auch ein Zweitligist. Der Klassenunterschied ist jetzt nicht so riesig. Davon mal abgesehen, darf man ja auch nicht vergessen, Hertha wäre auch fast Zweitligist, ne?
Richtig.
Insofern ist da jetzt kein riesiger Unterschied. Aber ich dachte halt am Anfang, wie gesagt, nach der 2-0-Führung dachte ich, okay, die Hertha wird das auf jeden Fall überstehen. Und dass die das nochmal so aus der Hand geben, dann wiederum aber wieder zurückkommen. Und dann, also, total komisch.
Ja, und vor allem, ich habe gerade auch noch mal kurz die Zweitligatabelle aufgemacht, weil ich schon mal sowas im Hinterkopf hatte. Ich war mir nämlich sicher, dass Braunschweig aus den ersten beiden Spielen noch keinen Punkt geholt hat. Das ist auch so. Aber die haben auch noch kein Tor gemacht in dieser zweiten Liga. Und das dann gegen Hertha, so ein bisschen auch die Innenverteidigung zur Schießbude mutiert von Hertha. Das ist schon sehr heftig gegen ein Team, was womöglich auch direkt wieder in die dritte Liga runtergereicht wird. Die ersten Spiele sahen nicht vielversprechend aus. Und vier Gegentore, das ist eigentlich so vielleicht für die Hertha ein ähnliches Kaliber wie Ferl für Leverkusen. auch wenn Ferl natürlich, grundsätzlich eine Liga drunter, aber Hertha ist schon niedriger zu schätzen.
Aber ich glaube, du meinst Elversberg.
Elversberg, was habe ich gesagt?
Du hast Ferl gesagt, aber
alles mit hat irgendwas mit V zu tun.
Ja, ja.
Weil ich vorhin die ganze, ich hab schon im Vorhinein gelesen, das habe ich bei den Jungs von Fums die Show gehört, dass Elversberg sich selbst die Elf nennt, mit V geschrieben.
Ja, stimmt.
Finde ich auch ganz interessant.
Ja.
Naja, aber ich denke, das waren so die größten Überraschungen. Natürlich, Holstein Kiel ist auch ausgeschieden im Elfmeterschießen gestern.
Ja.
Gegen Waldhof Mannheim, auch ein schönes Traditionsduell, finde ich. Und dafür steht ja auch dieser Pokal. Wir können da nochmal kurz gucken, wer gerade spielt. Denn aktuell spielt Union gegen Chemnitz, da steht es 1:1. Bremen führt bereits 2:0 nach 76 Minuten gegen Cottbus. Und Darmstadt 98 führt auch in einem durchaus prestigeträchtigen Duell gegen Ingolstadt mit 2:0. Also wenn es da doof aussieht für Union, dann geht es hier in dem Ostduell noch in die Verlängerung.
Ja, also finde ich auch sehr interessant. Ich habe vorhin nur gesehen, dass Union in Rückstand geraten ist. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie ausgeglichen haben. Ja, aber wie gesagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Phase.
Ja, schrecklich.
Aber es ist ja so.
Ja.
Wir werden einfach jedes Jahr wieder mit dieser These oder mit dieser Phrase bestätigt, weil immer gibt es fast eine Handvoll Teams, auch aus der ersten Liga teilweise, die relativ früh die Segel hissen müssen. Und das macht natürlich auch den Reiz aus, diese Auswärtsspiele der großen Vereine in den kleinen, süßen Stadien oder auf den Sportplätzen des Landes. Das macht einfach Spaß und ich würde sagen, bitte?
Allerdings hast du dann natürlich auch mal so die Ergebnisse wie jetzt ein 8:0 vom KSC gegen Neustrelitz, wie ein 10:0 von Paderborn gegen Wernigerode. Aber das ist das Schöne am Pokal, dass eben halt dann alles abgebildet wird auch. Auch wenn es für diese Mannschaften dann natürlich sehr wehtut. Also so möchte man dann am Ende dann auch nicht verlieren.
Nein, also das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Man bereitet sich so lange auf so ein Spiel vor. Ich glaube, einige Teams kamen dann auch extra noch mal ein paar Wochen früher aus der aus der Sommerpause, um dann direkt aus dem Urlaub doch noch ein bisschen mehr trainieren zu können vor diesem Spiel. Das macht es aber dennoch auch besonders. Und genau, wir können nochmal durch die anderen Ergebnisse gehen. Gestern Mainz gewinnt 3:0 gegen Aue. Das ist, glaube ich, auch in der Deutlichkeit nicht unbedingt selbstverständlich gewesen. Hannover hatte keine Probleme mit Schott Mainz. Das ging auch 3:0 aus. Hoffenheim, Rödinghausen 2:0. Gladbach demontiert Oberachern mit 9:1. Bielefeld auch gegen Engers 0:7 keine Probleme, 7:1. Augsburg gewinnt 4:0 gegen Lohne. Freiburg gegen Kaiserslautern haben wir schon gesagt, 2:1. Schalke gewinnt gestern Mittag gegen den Bremer SV mit 5:0. Polter mutierte wieder ein bisschen zum Chancentod. Ich bin gespannt, wie das in dieser Saison wird. Sandhausen gewinnt 4:0 gegen Reden. Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen das hessische Team aus Offenbach mit 4:1. Wolfsburg gewinnt 1:0 gegen Jena.
War auch so ein Last-Minute-Ding.
Ja, genau. Das stimmt. Lübeck gewinnt übrigens gegen Rostock, das ist auch noch eine kleine Überraschung. Der HSV hatte auch durchaus Probleme mit Bayreuth, das ging 3:1 am Ende. Doch verhältnismäßig deutlich für den Spielverlauf für den HSV aus. Und sonst Heidenheim gegen Illertissen gewinnt 2:0, Paderborn 10:0 gegen Wernigerode. St. Pauli gewinnt 4:3, wie du schon sagtest, gegen Strahlen. Und Bochum hatte keine Probleme mit Viktoria Berlin. Davor Dortmund, hast du schon angesprochen, 3:0 gegen München. Karlsruhe hatte keine Probleme mit Neustrelitz, 8:0. Stuttgart gewinnt 1:0 gegen Dresden. Und last but not least, Nürnberg gewinnt 2:0 gegen Marienborn. Ich glaube, Marienborn, ja.
Ja, Kahn, Marienborn. Ja, passt schon.
Aber ich würde sagen, du hast einiges zu berichten, denn auch wenn es an diesem Wochenende DFB-Pokal war ja Samstagabend was anderes, was durchaus hochklassiger war und was wirklich zu einem Topspiel mutierte, denn der Supercup stand an. DFB-Pokalsieger gegen den deutschen Meister Bayern München gegen RB Leipzig und du warst im Stadion.
Ja, ich habe überraschend Karten bekommen, man mag es nicht glauben. Vielleicht hört man es auch noch ein bisschen an meiner Stimme. Es gab sehr viel zu brüllen. Aber nein, es war ein krasses Spiel. Also so kann man mal eine neue Saison beginnen. War natürlich ein bisschen Kontrastprogramm zum DFB-Pokal, aber nicht weniger spektakulär. Also, weil man ja häufig auch immer so sagt, naja, Supercup ist ja, also wenn du dir die ganzen Titel so anguckst, eigentlich ist Supercup schon das Unterste vom Unteren. Muss mal gucken, teilt sich vielleicht mit der FIFA-Club-Weltmeisterschaft. aber ansonsten ist das jetzt nicht so prestigeträchtig. Aber man hat auch an diesem Abend gesehen, wie viel Bock diese beiden Mannschaften erstmal auf dieses Spiel hatten, aber auch letztendlich diesen Pokal zu gewinnen. Und Ja, es war die erste Halbzeit. Es war eine klare Geschichte. Bayern 3-0. Also das war, am Anfang hat man ein bisschen Probleme und dann ging es zack, zack, zack. Dann kam Leipzig nochmal ran mit einem 1-3. Dann dachte ich so, na, nach dem 4-1, das Ding ist durch. Ja, und dann fing Bayern an zu wackeln. Leipzig witterte nochmal Morgenluft und hat dann nochmal auf 3-4 verkürzt. Dann am Ende natürlich, Leipzig hat Druck gemacht, ein Konter, Sané dann mit dem 3-5. Aber ja, für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, die hätten auch am Ende denken können, dass es 3-5, also dass es Elfmeterschießen gegeben hätte. Das Ergebnis hätte es wieder gegeben. Und ja, es war, man hat bei Bayern Mannschaften gesehen, okay, die Abwehr hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Offensiv lief es auf beiden Seiten sehr gut. Also bei den Leipzigern fahren wir in der zweiten Hälfte, in der ersten jetzt weniger. Aber beide Mannschaften haben gezeigt, was sie in dieser Saison so vorhaben. Auf der anderen Seite, dazu werden wir ja wahrscheinlich nachher auch im Zuge der Bundesliga nochmal kommen, hat man dann auch gesehen, mal wieder, dass die Bayern-Dominanz doch sehr schwer zu brechen sein wird. Ich gehe mal auch mal davon aus, dass die Defensivprobleme dann auch für mich als Bayern-Fan hoffentlich im Laufe der Saison jetzt nicht so die Ausmaße annehmen wie noch in der vergangenen Spielzeit. Das wäre echt schlecht und dafür hat man auch zu viel Geld ausgegeben, so wie jetzt in diesem Spiel. Aber es war ein Fingerzeig von beiden Mannschaften und insbesondere von den Bayern, dass, wenn sie genervt wären, ist mit ihnen nicht zu spaßen. Und zwar vollkommen egal, ob das jetzt ein Supercup oder, wie man immer so schön sagt, der Paulaner-Freundschaft, das Paulaner-Freundschaftsspiel ist. Wenn sie ernst machen, sind sie da. Und was mich, noch ein Wort, was mich besonders gefreut hat, natürlich Einstand von Sadio Mané. Gut, war jetzt nicht besonders schwer, den reinzuschießen. Aber ist doch schon mal schön, dass der Königstransfer, sag ich mal, doch gleich am Anfang trifft. Das nimmt doch auch schon mal ein bisschen Druck.
Ja, absolut. Und definitiv einerseits nimmt das den Druck, andererseits da gibt es natürlich auch schon Selbstvertrauen, dass es auch in dieser Liga geht, selbst gegen die Top-Teams. Und ich habe da auch danach ein Interview gehört von Mané. Da wurde dann so ein bisschen angesprochen, ja, hast du denn schon ein paar Freunde hier im Club gefunden? Und da hat er, ja, hat er sich sehr gefreut, dass Alfonso Davies da ist, weil die sich wohl sehr gut verstehen. What a man, hat er gesagt. Also die scheinen sich sehr gut zu verstehen, das fand ich sehr süß. Und ja, ich glaube, als Persönlichkeit freue ich mich auch riesig auf Mané, nicht nur auf dem Platz, weil ich glaube, das ist wirklich eine Bereicherung. Ja, irgendwie hat ja dieses Spiel für mich auch gezeigt, dass Bayern auch ohne echte Neun sehr viele Tore machen kann. Also das scheint jetzt kein Grund zu sein, also der Wechsel von Lewandowski scheint jetzt kein Grund zu sein, dass die Offensive jetzt eingestellt wird von Bayern. Ich glaube, Mané bringt da natürlich noch ein bisschen mehr Schwung rein von der Außen, aber so oder so, auch in der letzten Saison oder in den letzten Jahren, wenn Lewandowski getroffen hat, haben sich immer Spieler gefunden, die dann die Dinge auch machen konnten. Das haben wir auch schon vor der Folge besprochen und ich bin eigentlich, also in der Liga bin ich auch optimistisch. Spannend wird es dann eben in der Champions League. Fehlt da dann vielleicht tatsächlich diese Neuen und wie sieht es dann defensiv aus? Natürlich, weil klar gegen ein Top-Team wie RB Leipzig, aber drei Gegentore sind trotzdem drei Gegentore. Aber es bleibt halt abzuwarten, was ist, wenn De Ligt von Anfang an spielt und. Ne?
Ja, zu den drei Gegentoren muss man natürlich auch sagen, ich meine, es waren, glaube, zwei Ecken, die natürlich sehr plump verteidigt waren. Das dritte war ein Elfmeter, den Pavard ziemlich ungestüm verursacht hat. Aber ja. Naja, klar, dass da noch nicht alles laufen kann. Vielleicht noch mal eine Sache zu Lewandowski. Also ich hätte tatsächlich auch nicht gedacht, dass das so einfach so weggeht. Also das Toreschießen scheint absolut kein Problem zu sein, was ja schon mal sehr gut ist. Und auf alles andere freue ich mich einfach so ein bisschen auch. Weil es ist so ein bisschen was Neues. Ich meine, ja, man hat jetzt Süle verkauft. Ich glaube, das fanden die wenigsten Bayern-Fans lustig. ich allen voran und dann kommt Hassan und zaubert einfach mal ein De Ligt aus der Kiste, wo man natürlich jetzt nicht weiß, ne, erstmal noch tief stapeln. Ich meine, es hatte ja auch Gründe, bei Juve ist er nicht so zurechtgekommen, ne, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber, aber trotzdem, es ist ja ein Name, es ist ein Schrank da hinten drin, also Und jetzt ein Masraoui ist jetzt auch keine schlechte Verpflichtung. Dazu noch ein junger Ryan Gravenberg, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, wo sie den einsortieren wollen, weil der eher zentral spielt und da ist eigentlich alles besetzt, aber eigentlich ein cooler Spieler. Und auf die bin ich einfach so, so super gespannt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, wenn du FIFA spielst und neue Spieler kaufst. Da ist es ja eigentlich auch so, dass du kaum erwarten kannst, endlich mit denen zu spielen. Und so ist es so bei Bayern dieser Saison auch so, weil ziemlich viele neue, auch interessante Namen dabei sind. Aber muss auch aufpassen, wiederum, dass die nicht so wie Marc Rocker und Omar Richards wären, die man jetzt nach einem beziehungsweise zwei Jahren wieder abgegeben hat, wo ich auch ziemlich enttäuscht war, dass man denen nicht noch ein bisschen mehr Chancen eingeräumt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf die neue Saison und bin sehr gespannt, wie sich die Neuen machen werden.
Ja, definitiv. Es wird sehr spannend sein, gerade weil Bayern ja vielleicht auch so ein bisschen von ihrem eigentlichen Konzept in den letzten zwei Jahren abgerückt sind. Weil jetzt geht man doch auch mal auf jüngere Spieler aus dem Ausland, die sich vielleicht in einer, gerade im Verhältnis zu England und Co., einer eher zweitklassigen Liga bereits bewiesen haben und dann erst diesen Schritt in die Großliga gehen müssen. Klar, Amsterdam muss man dann immer so ein bisschen davon wegnehmen, weil die liefern auch jedes Jahr in der Champions League meistens ab. Aber definitiv sehr spannend und mal sehen. Ich gehe jedenfalls nicht davon aus, dass es solche Transfers werden wie Rocker oder andere. Das habe ich jedenfalls nicht im Gefühl. Aber ich würde sagen, wir können ja erstmal noch eine kurze Pause machen und dann schauen wir auf die künftige Bundesliga-Saison. Du hast schon gesagt, du freust dich. Ich freue mich tatsächlich auch, denn ich glaube, es wird verdammt spannend. Ob es um die Meisterschaft spannend wird, das wage ich zu bezweifeln, aber da kommen wir ja gleich nochmal zum Reden. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück nach der zweiten Unterbrechung und wir reden jetzt über die anstehende Bundesliga-Saison. Am Wochenende geht's los, Freitag mit dem Eröffnungsspiel Frankfurt gegen den FC Bayern, Europa-League-Sieger gegen den deutschen Meister. Das ist auf jeden Fall ein Duell, worauf ich mich sehr freue. Da gibt es genug Fragen, die da offen sind. Wie schlägt sich Mario Götze unter anderem? Was kann Alario bei Frankfurt abliefern? Spielt die Licht von Anfang an? Was zeigt Mané in seinem ersten Musikspiel? Und. Aber es gibt noch so viele Fragen vor dieser Saison generell. Und natürlich will ich so ein paar einzelne auch sehr gerne mit dir besprechen, David.
Na, dann leg mal los. Dann frag mal. Also
die Frage, die natürlich immer im Raum schwirrt von der Bundesliga-Saison, auch wenn man natürlich im Hinterkopf meistens schon einen Namen sofort hat, aber hast du denn Hoffnung, dass der Meisterschaftskampf plötzlich aus dem Nichts wieder spannend werden könnte? Sei also, ehrlich und sei nicht optimistisch.
Also ich hoffe als Bayern-Fan nicht so sehr darauf, obwohl auf der anderen Seite sage ich auch als Bayern-Fan, es würde mal gut tun, wenn es doch mal bis zum Schluss spannend bleibt. Es hat so ein bisschen so sein Für und Wider. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich dachte ja in der letzten Spielzeit, dass es auf jeden Fall knapper wird. Das war am Ende ja auch nicht der Fall, woran halt auch, finde ich, wieder sehr am BVB lag, weil es lag definitiv nicht dran, dass die Bayern nicht genug angeboten hätten. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wenn der BVB die Fehler nicht ausnutzen wird, beziehungsweise es gibt auch andere Vereine, du hast von Leverkusen schon angesprochen, RB Leipzig natürlich auch. Also wenn es nicht mal jemand schafft, die Fehler mal auszunutzen, dann wird es ganz schnell wieder eine langweilige Saison geben. Es wird natürlich auch davon abhängen, wie viel die Bayern wieder anbieten. Ne? Ich hoffe mal nicht, dass es so viel sein wird wie in der vergangenen Spielzeit, weil das könnte dann auch eng werden. Aber es wird sehr viel davon abhängen. Deswegen keine Ahnung, es hängt komplett davon ab, wie die Mannschaften jetzt auftreten. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin auch nicht so jetzt zu sagen, wie viele Experten, der BVB ist jetzt Nummer 1 Jäger und so weiter, weil ich finde, so eine Ansage hatten wir halt in den letzten Jahren immer und es ist einfach nie eingetreten. Deswegen muss man einfach gucken, wie die Saison läuft. Beim BVB werden wir sicherlich auch gleich nochmal drauf kommen, müssen wir halt auch noch gucken, wie sie jetzt Haller ersetzen, ob sie ihn überhaupt ersetzen. Ne? Ist ja auch noch so eine offene Frage. Deswegen, ich lasse die Saison immer auf mich zukommen und da muss man einfach mal schauen. Auch dann natürlich mit der Dreifachbelastung etc. Wir erinnern uns an Dortmund letzte Saison, wo sie dann schnell die internationale Bühne verlassen haben. Ja. Das sollte auch nicht nochmal passieren.
Ja, also es bleibt jedenfalls definitiv spannend, weil was ich auch so interessant finde, also ich glaube, in der Bundesliga kann man mittlerweile wirklich davon sprechen, dass es vier Teams sind, die sich von den anderen allen so ein bisschen absetzen mittlerweile. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren auch so ein bisschen rauskristallisiert. Das sind Bayern, Dortmund, Leipzig und jetzt auch Leverkusen. Leverkusen hat sich jetzt auch wieder fleißig verstärkt. Man konnte Würz halten und Schick. Das sind zwei riesige Faktoren, glaube ich, auch in dieser kommenden Saison. Und dazu dieses Riesentalent Ložek aus Tschechien holen. Für gar nicht so viel Geld, glaube ich. Ich glaube, 13 Millionen oder so. Das ist für einen Spieler in dem Format absolut wenig Geld, gerade wenn du das vergleichst. Bayern hat, glaube ich, hier für Mathis Thiel fast 40 Millionen hingelegt oder so. Oder auf jeden Fall über 25 oder sowas. Das ist, und der ist 17.
Ja, ja.
Während Ložek zumindest in Tschechien schon mit 20 Jahren einigermaßen gereift ist. Aber ich glaube, dass sich ein Team hinter Bayern aus diesen Top 3 hinter Bayern ein bisschen herauskristallisieren muss. Das heißt, ein Team muss ein bisschen diesen Startschuss geben und weil wenn die drei Teams dahinter auf einem Niveau bleiben, punktetechnisch, dann wird das wieder nichts, um Bayern einzuholen, weil Bayern wird locker seine, lass uns sagen, 80 Punkte machen. Da sehe ich kaum ein Problem. Und der einzige Faktor, den man braucht, ist auch mal diese Marke zu brechen. Und dann ist vielleicht auch was möglich. Aber grundsätzlich trotzdem eine ganz viele spannende Transfers sind passiert, wenn ich an Dortmund denke, Schlotterbeck, Süle, Aller war natürlich auch ein spannender Transfer, der leider jetzt durch den Hodenkrebs, eine sehr schlimme Variante gerade von Hodenkrebs, viele Monate ausfallen wird, das wird wahrscheinlich über das halbe Jahr hinausgehen. Und aber auch ein Adeyemi, bleibt es natürlich die Frage, wie sehr kann man Haaland ersetzen. Ich finde aber, dass das Malen jetzt auch im Pokal schon gegen 1860 sehr gut gemacht hat. Es könnte vielleicht sogar ganz spannend werden da mit Adeyemi und Malen. Und auch Moukoko wird dann, glaube ich, natürlich auch mehr Spielpraxis bekommen. Aber gehen wir vielleicht direkt zur zweiten Frage. Siehst du da irgendein Team, was vielleicht auch Dortmund, also wir haben natürlich jetzt schon von den Top-4-Teams geredet, was da Dortmund auf Rang 2 gefährlich werden kann? Welchem Team traust du das vielleicht sogar am meisten zu?
Ich hätte tendenziell vielleicht eher Leverkusen gesagt. Jetzt, wo ich aber das Pokalspiel gesehen habe und dann doch die sehr starke zweite Halbzeit von Leipzig auch gesehen habe, denke ich, dass es am Ende RB sein wird. Durchaus auch. RB muss man auch zugute haben, dass sie halt vom Personal doch, finde ich, ganz gut zusammengeblieben sind. Jetzt weißt du natürlich nicht, wird ein Konrad Leimer noch gehen? Das ist ein wichtiger Spieler, gar keine Frage. Aber ansonsten...
Womöglich auch zu Bayern.
Ne? Ja, natürlich, wobei ich mich auch frage, wo soll der wieder hin? Aber gut. jetzt, wo ein Sabitzer auch der Meinung war, auf einmal gut spielen zu müssen, wird es ja noch schwieriger. Aber zurück, deswegen sehe ich da eher doch Leipzig in der Rolle, auch wo jetzt ein Christopher Nkunku überraschend verlängert hat seinen Vertrag, das muss man ja auch mal sagen, also es war auch ein starkes Signal, also vor allem ein gutes für Leipzig und bin halt auch gespannt, wie sie dann irgendwann einen Xaver Schlager, wie sie den ins Spiel einbinden, ne? Hat beim Supercup jetzt gar nicht gespielt, insofern ist das definitiv da ein spannender Kampf. Wobei ich auch sage, wir haben zwar unsere Top 4 jetzt relativ gesetzt, aber die Erfahrung hat ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass es dann doch ein Überraschungsteam kam, so im Laufe der Saison. Deswegen müssen wir da auch mal abwarten. Aber im Normalfall sind die dann doch schon gesetzt im Vergleich zu allen anderen. Ja. Und Leipzig, denke ich, auf Dauer werden die einzigen sein, die auch den Dortmund ein bisschen Beine machen können.
Ja, also ich finde auch, gerade wenn man auf die letzten Jahre oder auf vor 3-4 Jahre blickt, da gab es mehrere Jahre Teams, die du eigentlich immer in der Richtung des internationalen Geschäfts verorten konntest. Das war dann zum Beispiel eben auch so ein Gladbach, damals dann auch hin und wieder nochmal Hoffenheim, die in die Richtung geschielt hatten, oder auch Mainz teilweise. Aber das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Frankfurt natürlich auch immer so ein On-Off-Ding gewesen. Mittlerweile kann man, glaube ich, bei Frankfurt sagen, vom Kader her in meinen Augen hat der Kader alles, was es braucht, um ins internationale Geschäft einzuziehen. Da ist dann eben wieder die Frage, wie sieht das aus mit Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Aber ich glaube, man hat sich da auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Ich meine, man hat im Sturm Borre, man hat Alario, man hat Paciencia und. Das ist schon gerade im Offensivbereich sehr flexibel. Man hat Mario Götze geholt, man konnte bisher auch noch die Starspieler halten. Dazu gehört auch noch Kostic. Mal sehen, was da noch passiert. Der kann natürlich auch sehr wichtig werden in der kommenden Saison. Aber mein Eindruck ist, theoretisch gibt es fast 10 Teams, wo du sagen müsstest, da kann jeder jeden immer schlagen. Und ja. Jedes dieser Teams könnte theoretisch am Ende im Tabellenkeller sitzen. Und das ist, also wenn du wirklich diesen Meisterschaftskampf rausnimmst, ist diese Liga vielleicht, ja, ich will nicht sagen so eng wie nie, weil das haben wir in der letzten Saison in der zweiten Liga auch schon gesagt, das ist mir immer ein bisschen zu übertrieben, diese Hyperbeln und so. Aber ich finde, es ist sehr offen und dahinter kann wirklich jeder jeden ärgern.
Ja, absolut. Es ist ja auch insofern interessant, weil wir ja auch nach und nach bei den gesamten Tippspielen und so weiter, du wirst es ja zum Teil auch schon gemacht haben, wo dann immer gefragt wird, so, was glaubst du, wie wird deine Abschlusstabelle aussehen? Und ich werde dann ganz nachher, vielleicht machen wir es nicht mehr im Podcast, aber ich werde dich ganz nachher auch nach deinen 18 Mannschaften fragen, wie du die einsortierst. Ich habe das zum Teil schon mit meinen Expertin von meinem Podcast gemacht. Und allein als ich da schon gesehen habe, was die so geschrieben haben und im Vergleich zu meinem, ist das hochinteressant. Also das sagt ja eigentlich genau das aus, was du eben schon angesprochen hast, dass die Liga eben so brutal eng ist. Ich kann es ja vielleicht mal nochmal auf Kostic eingehen. Also der muss doch bleiben. Ich meine, der hat die Chance bei Frankfurt jetzt Champions League zu spielen. Also was soll da jetzt noch Besseres kommen? Es müsste ja ein Champions-League-Team sein. Also, aber diese Reise mit Frankfurt, ich möchte da auch weiter erleben. Und ich glaube, diese Woche ist UEFA Supercup gegen Real Madrid oder nächste, weiß ich jetzt gar nicht. Ich
meine diese, oder?
Ja. Nee,
warte, diese Woche ist Bundesliga-Start. Ich bin mir nicht sicher.
Nee, stimmt, kann ja gar nicht diese Woche sein. Aber auf jeden Fall, jetzt ist bald der UEFA Supercup. Das kann ja auch noch mal was ganz Heftiges wären, wenn du das gewinnst, spielst du Club WM, also da kannst du doch ganz hoch hinaus.
Der Traum.
Ja.
Der Traum eines jeden Teams, oder? Ich habe jetzt auch hier übrigens gerade offen, am 10. August ist das heißt nächste Woche Mittwoch.
Ja, okay. Okay, dann nächste Woche Mittwoch. Ich wollte schon immer gegen Raja Casablanca spielen. Aber also da kann es ja auch noch mal ganz hoch hinausgehen und ich würde ansonsten einfach mal dich mal fragen, wen würdest du denn so, ich glaube, die Champions League haben wir mit Platz 1 bis 4 ganz gut schon besetzt, wen würdest du denn so auf Platz 5, 6, 7 sehen? So jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie so Frage.
Ich muss wirklich sagen, es ist wirklich schwer, weil ich sehe da bei so vielen Teams eher eine Tendenz nach unten als nach oben, ehrlich gesagt. Ich wünschte vom Kader her, muss ich auch eigentlich immer noch sagen, und ich verstehe bis heute nicht, warum der Kader von Gladbach nicht funktioniert, weil kadertechnisch sehe ich die eigentlich im internationalen Geschäft, aber dadurch, dass jetzt auch, Embolo ist weg, einer der auch in härtesten Zeiten immerhin noch relativ zu den Leistungsträgern gehörte, Thuram, weiß ich gar nicht, ob der noch so lange bleibt und. Das ist so ein Ding auf Zeit bei vielen. Da wartet man eigentlich nur, bis die dann auch abhauen. Und warte, lass mich mal ganz kurz überlegen.
Soll ich dir ansonsten mal einen Anstoß geben? Ich weiß, es ist ja gerade fies, weil ich habe auch gerade meine Tabelle hier offen und du musst es jetzt gerade so einfach so überlegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf Platz 5 Wolfsburg gepackt, auf 6 Frankfurt und auf 7 Mönchengladbach. Aber wie gesagt, da können auch viele andere noch stehen. Also ich glaube tatsächlich, dass Wolfsburg definitiv eine deutlich bessere Saison haben wird. Und die haben halt auch keine Dreifachbelastung. Deswegen glaube ich, dass die in diesem riesigen Pool an Mannschaften, die es schaffen können, die besten Karten einfach haben. Wegen des Kaders, haben ja auch mit Niko Kovac, neuen Trainer, und weil sie die Dreifachbelastung nicht haben. Eintracht Frankfurt ist, die werden die Champions League definitiv nicht erreichen. Also Platz 6 finde ich da eigentlich schon sehr, finde ich noch einen sehr guten Tipp eigentlich, weil, wie du eben angesprochen hast, es ist für mich auch so ein Team, was auch abstürzen kann. Das sind sie ja eigentlich auch in der letzten Bundesliga-Saison, so ein bisschen ja. zumindest. Und wie gesagt, Mönchengladbach, es ist einfach Zeit, dass die mal wieder in Europa spielen. Und der Kader gibt es her. Sie haben definitiv auch keine Dreifachbelastung. Das heißt, es gibt jetzt absolut wirklich keine Ausreden mehr. Es muss nach Europa gehen, hundertprozentig.
Also bei Wolfsburg stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich finde auch, man hat relativ klug Transfers gemacht und auch spannende Transfers von den Namen her. Also ich finde einen Patrick Wimmer sehr spannend. Ein Mann, der bei Bielefeld in der Abstiegssaison 9 Scorer gemacht hat, das ist verdammt stark. Der hatte auch echt viel Spielwitz gehabt, war sehr wirbelig und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der wird auch funktionieren bei Wolfsburg, da bin ich mir sicher. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen kritisch gegenüber dem Wechselstand, weil warum wechselst du dann zu Wolfsburg? Aber das ist eine andere Sache. Und man hat eben im Offensivbereich wirklich die volle Flexibilität. Man hat da, ich glaube, 10 Mann im Angriff alleine bei Wolfsburg. Das muss man sich auch leisten können. Aber bei Wolfsburg ist das eben der Fall. Und ich glaube, 6, 7 von diesen 10 Mann, ich rede da von Waldschmidt, von Philipp, von Metscher, von Kruse, von Wind, gerade von Wind, auf dem ich auch so ein paar Aktien habe, das ist schon, das kann sehr gut funktionieren. Defensiv hat man ja Pongracic zurück. wird auch spannend. Und ich glaube, dass du kannst richtig liegen, dass die im internationalen Geschäft vielleicht so ein bisschen die Nase vorn haben. Ich sehe ehrlich gesagt aber auch ein Team wie Union sich weiter stabilisieren. Also da muss man abwarten, was mit Avoni passiert, der ja schon weg ist. Wie gut lässt der Transfer sich ersetzen? Aber vom Kader her haben die sich echt mit wenig Budget in den letzten Jahren einiges aufgebaut. Und auch die haben, glaube ich, eine gute Chance, wieder international zu spielen. Ich glaube, wen wir abhaken können, ist Köln. Ich glaube, die werden richtig absacken. Das habe ich schon gesagt, als es hieß, die werden nächstes Jahr international spielen. Es wird was Ähnliches geben wie vor ein paar Jahren. Und wen sage ich noch? Es ist schwer. Ja, also ich glaube jedenfalls auch, dass ein Team wie Frankfurt zu gut besetzt ist, um am Ende nicht unter den Top 7 zu stehen.
Naja, ist halt die Frage, wie weit es in den ganzen Wettbewerben auch noch geht. Vielleicht noch ein Wort zu Union, für mich als gebürtigen Berliner. Ich hatte die Diskussion ja auch schon in meiner Saisonvorschau gehabt. Grundsätzlich halte ich Union vom Kader her natürlich stark genug, um auch wieder nach Europa zu kommen. Aber für mich waren so 2 Punkte, also ich habe sie auf Platz 8, also meine Güte, das ist jetzt auch nicht. Das ist
mir eine hervorragende Saison.
Ja, also gar keine Frage. Aber ich denke mir halt jetzt langsam auch so, irgendwann Union, es ging von Saison zu Saison immer nur noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und irgendwann muss auch mal die Phase kommen, wo jetzt Union nicht abstürzt, aber wo es jetzt mal nicht noch weiter nach oben geht. Und vielleicht im Gegenzug würde ich mir einfach wünschen, dass sie jetzt in der Europa-League-Saison es vielleicht auch schaffen, die Gruppenphase zu überstehen. Es hat ja in der Conference League nicht so gut geklappt, was jetzt kein Vorwurf ist. War auch erst internationale Saison. Ne? Und man hat ja sowieso nicht damit gerechnet, dass sie da hinkommen. Aber ich bin so ein bisschen mit der Prämisse rangegangen, naja, irgendwann muss ja bei Union jetzt auch mal eine schlechtere Phase in Anführungszeichen kommen. Deswegen glaube ich, dass das zu Europa nicht reichen wird. Aber meinetwegen, wenn sie die Europa League gewinnen, so wie Eintracht Frankfurt, ist es am Ende auch wurscht. Also insofern, ich glaube, sie haben ja auch diese Saison dann ganz gute Chancen, dass sie in der alten Försterei auch spielen können, weil die UEFA ja gesagt hat, juhu, wir können wieder, wieder mit mit Stehplätzen, wollte ich ja sagen. Und ich meine, die alte Försterei ist eigentlich zu 70% mit Stehplätzen ausgestattet. Ich glaube, das kann dann auch noch mal im Vergleich zum letzten Jahr, wo man im Olympiastadion gespielt hat, kann das auch noch mal ein riesiger Vorteil werden. Aber wie gesagt, wenn sie es meinetwegen wieder nach Europa schaffen, ich habe mich im letzten Jahr, habe ich auch gesagt, sie schaffen nicht noch mal die Qualifikation. Habe mich geirrt. Also insofern, hört nicht auf mich.
Ja. Also ich glaube, aus fußballromantischer Sicht werden wir, glaube ich, in diesem Jahr eher von den Vereinen im internationalen Geschäft Ernüchterung erleben. Weil ich glaube, Teams wie Wolfsburg und Hoffenheim werden dann eher um die internationalen Plätze mitkämpfen. Klar, Doppelbelastung kann man da erwähnen. Aber auch vom Kader her, beide Teams stabilisieren sich jetzt in den letzten Jahren trotzdem eher vom Kader her. Und beiden Kadern muss man auch zutrauen, ins internationale Geschäft einzuziehen. Aber mit Außenseiterchancen würde ich auch wieder Freiburg nennen, weil diesmal hat sich relativ wenig verändert in meinen Augen. Ich meine, man hat Schlotterberg abgegeben, aber man hat mit Ginter einen fast gleichwertigen Ersatz abbekommen. Ein Spieler, den man in diesem Format vor 2-3 Jahren noch nicht bekommen hätte. Muss man, glaube ich, auch, so ehrlich muss man, glaube ich, sein. Und das alleine zeigt, glaube ich, schon, wie sehr Freiburg mittlerweile im Oberhaus, nicht nur im Oberhaus des deutschen Fußballs angekommen ist, sondern auch vielleicht sogar in der oberen Tabellenhälfte tatsächlich regelmäßig angekommen ist. Also man geht jetzt von Freiburg nicht mehr aus, dass die im Abstiegskampf stehen werden in dieser Saison. Die haben den Kader, wie gesagt, ordentlich zusammengehalten. Man hat zudem von Eindhoven zum Beispiel Rizzo Doan geholt, der sich schon bei Bielefeld vorletzte Saison bewiesen hat, als sehr torgefährlicher Mann. Den Wechsel von Demirovic zu Augsburg und Gregoritsch im Rückkauf zu ihnen selbst, das habe ich nicht so nachvollziehen können, gerade weil ich Gregoritsch bei Schalke spielen sehen habe. Aber
trotzdem. Das fand ich, da hat Augsburg einen guten Deal gemacht, finde ich.
Absolut. Also, Demirovic hat mir letzte Saison eigentlich auch ziemlich gut gefallen, verhältnismäßig, wenn er gespielt hat. Er war ja auch nicht erste Wahl unbedingt immer. Aber wenn, dann hat er echt überzeugend gespielt. Und gerade Augsburg, die ja jetzt einen Stürmer brauchen, die haben ja Finn Bogason verloren, der jahrelang eigentlich gefühlt 70% der Buden ausgemacht hat. Niederlechner trifft nicht mehr. Irgendwer muss da das Erbe antreten.
Ricardo Pepi, vielleicht. Der ist ja auch noch da und für den hat man nicht wenig Geld ausgegeben. Jetzt war natürlich, fand ich auch ein bisschen unfair, ne? Ich meine, wenn du im Winter kommst, das ist immer eine blöde Situation dann in der Rückrunde.
Gerade aus einem komplett anderen
Land. Ja, also deswegen,
neue Sprache, neue Kultur.
Deswegen musste jetzt einfach ihm jetzt in der neuen Saison einfach nochmal von null nochmal die Chance geben, einfach auch. Deswegen glaube ich, kann das auch was werden. Aber wenn wir schon in Richtung Augsburg reden, dann bin ich ja sehr gespannt, was glaubst du denn? Wer wird denn absteigen? Also ich kann dir schon mal positiv sagen, bei mir steht Schalke nicht auf einem Abstiegsplatz, auch nicht auf einem Relegationsplatz. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich dir schmeicheln möchte, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass auch Schalke mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird, weil ich den Kader einfach zu gut finde.
Ich finde es erstmal interessant, eine Sicht von außen zu bekommen, weil so neutral, wie man auch versucht zu sein, ist man am Ende dann meistens doch nicht. Aber ja, ich versuche mein Bestes. Ich habe tatsächlich als ersten Absteiger, ich habe jetzt hier nichts vorbereitet, aber ich habe da natürlich schon mal selbst drüber nachgedacht, habe ich eigentlich direkt Bochum genannt. Ich sehe kein anderes Team, was in dieser Saison leicht abgeschlagen sein wird. Und wenn, dann wird es Bochum sein. Alle Leistungsträger verloren. 100%igen Ersatz konnte man auf keiner Position finden. Sebastian Polter hat letzte Saison 11 Tore gemacht. Wichtiger Mann. Ist an Schalke, zudem noch an einen direkten Konkurrenten gewechselt. Das zählt erstmal. Bella Kotschap wechselt nach England für einen 2-stelligen Millionenbetrag. Leider muss dieser aber wiederum in den Verein fließen, weil dort das Geld einfach zwingend notwendig ist. Man ist eben finanziell noch kein Erstligist, so richtig. Rech Becai ist weg. Der spielt jetzt bei, lass mich lügen, Union. Zu irgendeinem Erstligist ist er jedenfalls gewechselt.
Der ist doch zurück zu Wolfsburg gegangen. Ist ja schon weiter zu Union gegangen?
Der ist schon weitergegangen, glaube ich. Ah, okay. Aber ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Verein. Ich glaube Union. Aber das ist auch ein guter Transfer. Toller Spieler, Strippenzieher im Mittelfeld gewesen, ist auch weg. Das, um da nur drei Namen zu nennen, die letzte Saison, glaube ich, auch für diesen Erfolg standen und die jetzt einfach nicht mehr da sind. Und da sehe ich tatsächlich den Abstieg am Ende der Saison, gerade weil man auch, glaube ich, in der vergangenen Saison viele Spiele knapp für sich entscheiden konnte, ohne groß zu glänzen. Das bleibt meistens bei der Beachtung von diesem großen Erfolg, der absolut einer war, außen vor, aber das zählt, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Und ansonsten muss ich sagen, der zweite Absteiger fällt mir sehr schwer. Ich nenne eigentlich fast jedes Jahr Augsburg und jedes Jahr werde ich eines Besseren belehrt. Vom Kader her muss ich auch diesmal wieder sagen, dass Augsburg ein Abstiegskandidat für mich ist. Aber ansonsten wird das schon schwieriger. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Hertha trotz einiger interessanter Transfers, ich glaube, so richtig aus dem Tabellenkeller auch nicht rausrücken wird. Und ansonsten, ich habe schon gesagt, habe schon leicht angeteasert vorhin, ich glaube auch, dass Köln wieder im Abstiegskampf dabei sein wird. Am Kader hat sich relativ wenig verändert. Als ich das als Grund genannt habe unter meinen Freunden, wurde mir gesagt, ja, aber das ist doch gut, weil man hat ja abgeliefert. Ich glaube nicht, dass es gut ist, weil das ist ein Kader, der noch relativ ähnlich übrigens zu dieser damaligen Abstiegssaison ist. Viele Spieler sind immer noch da oder aus den Folgejahren. Ich meine, Modest ist wieder da. Und ich muss sagen, ich traue diesem Verein weder zu, international etwas zu reißen in diesem Jahr, noch eine wichtige Rolle in der Bundesliga zu spielen. Das heißt, das wären so, glaube ich, die Teams, die ich ganz unten einschätzen werde. Und ich habe ehrlich gesagt bei den Aufsteigern auch ein gutes Gefühl. Bei Bremen tatsächlich noch ein bisschen besser momentan als bei Schalke. Bin ich aber weiterhin gespannt. Und ich muss sagen, gerade jetzt nach dem DFB-Pokalspiel, ich war ein bisschen skeptisch nach unseren Testspielen, nach den Testspielen von Schalke. Wobei da auch Kramer absichtlich, glaube ich, versucht hat, jedem Spieler möglichst viel Spielpraxis zu geben. Das heißt, so einen richtigen Feinschliff, so eine richtige Unterschrift vom Trainer konnte man jetzt eh noch nicht sehen. Aber im Pokal, gerade unser Mittelfeld, vielleicht kannst du da gleich auch noch was zu sagen, aber ich finde, das ist wirklich stabil. Salazar wird, glaube ich, ein wichtiger Mann in der ersten Liga, gerade offensiv wird er einer der wichtigsten Männer. Alex Krall, den man für eine Nullnummer aus Moskau holen konnte, wegen der neuen Vorschriften für russische Vereine. Einer der größten Talente aus Tschechien, der sich auch schon international präsentieren durfte, der unfassbar gut defensiv agiert und ein viel schnellerer Spieler auch als ein Viktor Pálsson, der jetzt nicht mehr da ist, auch viel spielintelligenter. Und daneben hat man Tom Kraus. Gerade du als Ostdeutscher, ich glaube, der muss dir ein Name sein. Ich meine, der kam aus der Jugend von Leipzig, hat letzte Saison bei Nürnberg gespielt und zwar alle Spiele gemacht und U21-Nationalspieler, was soll man da noch sagen? Ich glaube, das war ein richtig guter Transfer, den wir da von Leipzig geholt haben. Und allein dieses Mittelfeld ist schon so viel stärker als letzte Saison. Und das Einzige, was eben noch fehlt bei Schalke, sind gute Flügelspieler. Das ist so das einzige Manko, was ich sehe. Da fehlt auch die Geschwindigkeit. Aber wenn man das irgendwie unter Kontrolle bringt, ich glaube, ich habe Schalke auf 15 getippt.
Ja, wo setze ich an? Also ich habe, ist ja bei mir genauso. Bei mir ist es ja auch immer bei meinen Ausführungen immer schwierig, dann irgendwo anzusetzen. Also ich sag mal so, also ich habe Schalke auf 13 tatsächlich. Und ich gehe mal gleich mal auf die Personalien vielleicht ein. Also Mittelfeld stimme ich dir absolut zu. Wobei, nur weil ich Ostdeutscher bin, muss ich jetzt Tom Kraus kennen. Also RB Leipzig hat sehr wenig mit Ostdeutschland an sich zu tun.
Das stimmt wohl. Aber Sie sind ja sehr stolz auf Ihre Jugendabteilung.
Ja, nein, aber ich kenne natürlich Tom Kraus und das ist ein guter Spieler und ich glaube, der passt auch super gut zu Schalke. Das Einzige, wo ich mich bei Schalke so ein bisschen frage, okay, ja, weiß ich jetzt nicht, wo das jetzt hingeht, ist mit der Abwehr, weil mir viele von den Namen einfach gar nicht so extrem viel sagen. Und obwohl jetzt Brunner, Yoshida und so natürlich schon, aber da bin ich noch gespannt. Aber was halt extrem stark ist, wie gesagt, das Mittelfeld, der Sturm auch. Du hast mit Bülter einen, der Bundesliga erfahren ist. Jetzt kannst du mal drauf hoffen, dass Terodde auch endlich mal in der Bundesliga trifft. Ne, wird ja langsam mal Zeit. Und Sebastian Polter, gut, das im Pokal ist jetzt blöd gelaufen, aber in der Regel, der wird schon das ein oder andere Tor schießen. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Schalke besser ist als Bremen. Du hast es ja, glaube ich, umgekehrt gesagt, weil ich habe Bremen tatsächlich auf Platz 16 getippt, weil ich finde, wenn du dir den Kader anguckst, habe ich Zweifel, ob das für die Bundesliga reicht. Ich glaube, Bremen könnte so ein bisschen das Köln der letzten Saison werden. Nicht, dass sie es ins internationale Geschäft schaffen, sondern es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die überperformen, auch dank ihres Trainers Ole Werner, den ich sehr gut finde, oder es geht wieder nach unten. Weil als so stark empfinde ich den Kader ehrlicherweise nicht. Ansonsten sind wir auf 17 und 18 sind wir uns einig. Ich habe nämlich Bochum auf 17. Hast eigentlich alles schon gesagt. Ich wünsche es dem Bochumer nicht als Bayern-Fan, Fanfreundschaft, ne, würde es schade finden. Aber ja, ich befürchte es auch. Und Augsburg, also ich habe Augsburg tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich nie so richtig in Abstiegskampf getippt. Aber wir haben ja auch zur Saisonabschlussfolge haben wir ja auch schon drüber geredet und da habe ich, glaube auch schon gesagt, dass ich Augsburg im nächsten Jahr ganz klar mit unten sehe. Und ich glaube tatsächlich, dass es sogar Letzter werden können. Haben natürlich auch einen neuen, interessanten Trainer mit Enrico Maaßen. Ist auch mal was anderes. Also ging komplett an.
Haben sie sich auch was kosten lassen?
Ja,
der war sicher. Tatsächlich auch. Also für den Dritten, also er hat sich ja so gesehen auch nur bei der zweiten Mannschaft von Dortmund bewiesen. Natürlich, da kommt, wenn du dann mal ein paar Spieler brauchst aus der ersten, die dort keine Spielpraxis gesammelt haben, da ist das gar nicht so schwer. Aber er hat wohl dort durchaus eine Handschrift hinterlassen. Aber was nur nochmal um bei Bremen, oder nee, du wolltest, glaube ich, noch was sagen.
Nee, alles gut. Also auf jeden Fall Enrico Maaßen, auf jeden Fall sehr interessanter Name und halt auch jetzt kein Trainer, wo du jetzt sagst, okay, der war jetzt bei 5 bis 10 anderen Stationen schon und du kannst den Namen eigentlich schon gar nicht mehr hören, sondern ist mal komplett anderer Weg. Also bin ich sehr gespannt drauf.
Genau, es ist eben mal was anderes als ein Markus Weinziel zum Beispiel. Das ist vielleicht auch, das tut wiederum vielleicht Augsburg auch gut, dass der von selber gesagt hat, dass er seinen Hut zieht. Aber nur nochmal, um auf Bremen zurückzukommen, es ist, wahrscheinlich ist das wiederum die umgekehrte Schalke-Brille, weil ich sage, ich schätze Schalke nicht zu hoch rein gegenüber Bremen, lieber Blub. Aber ich muss sagen, ich bin, wie du schon richtig sagtest, es kann in beide Richtungen gehen. Ich bin gespannt auf den Doppelsturm Duxch-Füllkrug, weil in der zweiten Liga haben die wirklich perfekt harmoniert. Das hat richtig gut funktioniert. Ich sehe da so das Problem im Mittelfeld, gerade in der fehlenden Breite. Wenn ich auf die Innenverteidigung schaue, haben sie eigentlich kluge Transfers gemacht. Ich meine, Amos Pieper, ich glaube, ablösefrei sogar bekommen von Mittelfeld. Das hätte nicht besser passieren können. Klar, der muss. Ich bin gespannt, wie er bei einem anderen Team sich präsentieren kann, weil gerade in der letzten Saison war da auch viel Schrott dabei, um das mal so zu sagen. Niklas Stark bin ich gespannt, da hat man natürlich auch einen interessanten Namen geholt, erfahrener Innenverteidiger von Hertha. Auch da muss man abwarten, weil auch der hatte eine solche Saison wie das gesamte Team von der Hertha, muss man glaube ich sagen. Aber das sind so Namen, wo ich denke, also man hat sich viel Bundesliga-Erfahrung reingeholt, nur im Mittelfeld fehlt eben noch ein bisschen die Breite, aber natürlich, also in meinen Augen werden sie weiterhin auch im Abstiegskampf Teil davon sein. Aber wie gesagt, 10 Teams oder so, unter denen kann einiges passieren.
Ja, sicher, sicher. Vielleicht noch eine Sache zum ersten FC Köln. Also ich bin genau deiner Meinung, dass man einfach in der letzten Saison überperformt hat. Auch Steffen Baumgart, also wenn du bei dem nicht spurst, das kannst du dir gar nicht erlauben eigentlich. Also ich hatte sie jetzt auf Platz 14, wie gesagt, gepackt. Und aber ich meine, es ist ja im Prinzip der Abstiegskampf. Ich habe Hertha auf 15, oh hoppala, ist schon spät, auf 15 einsortiert. Aber das ist auch nur, da spricht einfach nur mein Berliner Herz. Mehr ist es eigentlich nicht. Weil, also die bei jedem neuen Transfer, jetzt kam ja zum Beispiel ein Jonjo Kenny von Everton, eigentlich bei jedem Transfer sagst du bei Hertha nur noch, ja gut, okay, wieder ein neuer Spieler. So, wird der vielleicht mal funktionieren? Jetzt habe ich heute gelesen, jetzt wollen sie Ekelenkamp abgeben, wo ich mich ehrlicherweise gewundert habe, weil das einer der wenigen war, der mir in der letzten Saison überhaupt im Gedächtnis geblieben ist, positiv. Also, das ist reines Wohlwollen von mir, aber ansonsten ist eigentlich Hertha, und wir haben es gestern in Braunschweig gesehen, eigentlich mit klarer Abstiegsfavorit.
Absolut.
Und dieses Auftreten gestern hat es nur bestärkt. Ja, schön hat Davy Selke tatsächlich mal das Tor getroffen. Huhu. Großartig. Es haben eigentlich überproportional viele Tore geschossen. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber die werden ganz klar mit unten drin stehen. Trotzdem glaube ich, Bremen, Relegation, Bochum, wie gesagt, und Augsburg Abstieg und hoffe, dass vielleicht Hertha irgendwie die Kurve kriegt. Ich weiß nicht wie, aber wie gesagt, da ist ja auch Sandro Schwarz, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Vielleicht kann der in diesem Chaos-Club was bewegen, was wir jetzt nicht sehen. Man weiß es ja nicht.
Ja, genau. Also ich würde tatsächlich... Es tut mir leid, aber ich glaube einfach, dass der Hertha mal so ein Jahr zweite Liga ähnlich gut tun würde wie Schalke und Bremen. Ich glaube einfach, weil das würde die Jungs auch mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Und guck mal, wie viel Geld, wie viel Millionen, wie viel Abermillionen da verscherbelt wurde in den letzten 2 Jahren. Und alles hat angefangen mit Jürgen Klinsmann. ich kriege Albträume. Oder jeder Hertha-Fan müsste doch Albträume bekommen, wenn er an diese Zeit zurückdenkt. An diese Zeit der Facebook-Livestreams von Jürgen Klinsmann. Aber ja, also ich sehe tatsächlich entweder Hertha oder vielleicht ja sogar Köln auf dem 16. Platz. Ich will nur mal ganz kurz vor Schluss auf Köln zurückkommen. Die Transfers, die dazu kamen, ich will sie nur mal aufzählen. Steffen Tigges zum Beispiel, habe ich schon mal nicht verstanden, weil ich immer noch nicht glaube, dass er Erstliganiveau hat. Hat jetzt auch im Pokal nicht gespielt, hat in der zweiten Mannschaft währenddessen spielen dürfen bei Köln. Das sagt auch schon einiges aus, finde ich. Linden Meiner ist vielleicht ein interessanter Mann, der bei Hannover einer für die Außen war, der viel Schnelligkeit, viel Dribbelstärke mitgebracht hat. Auch aber in der letzten Saison sehr hinter seinen Erwartungen blieb. Auch da heißt es eben abwarten. Und sonst war es das auch fast schon vom Kader. Und das ist für mich unter Umständen vielleicht gerade mit der Dreifachbelastung zu wenig. Aber ich würde sagen, ich denke, damit kann sehr gerne die Bundesliga-Saison starten. Ich freue mich riesig auf das Eröffnungsspiel, weil ich auch sehr hyped bin auf die Eintracht und wie auch so ein Kolo Muani, den die aus Frankreich verpflichtet hatten, dieser schnelle Stürmer, der macht das einfach nur noch spannender. Da vorne Mario Götze, was schafft der? Wie gut kann Frankfurt auch ohne Hinteregger in der Innenverteidigung kommen? Auch da liegt natürlich ein Fokus drauf und natürlich das und noch viel mehr. Da blicken wir dann nächsten Montag drauf. Aber jetzt erstmal danke, David, dass du den anderen David ersetzt hast.
Sehr, sehr gerne doch. Ich hoffe, ich habe mich gut geschlagen. Und aber keine Sorge, dann nächste Woche wieder seid ihr wieder in eurem Club unterwegs. Ihr macht es ja auch sehr schön.
Das freut uns sehr und vielleicht da auch nur noch kurz den Hinweis, schaut bei Football's Coming Home beim Podcast von David vorbei, denn da kommt, glaube ich, jetzt auch nochmal in dieser Woche, müsste es sein, die Vorschau.
Also heute kommt dann erstmal noch ein kleines Special, aber das verrate ich jetzt nicht, müsst ihr schon selber gucken, aber die Saisonvorschau kommt dann ja im Laufe dieser Woche, genau.
Sehr schön, dann danke ich dir, David, und ich wünsche euch...
Auch.
Sehr gerne. Ich wünsche euch natürlich allen eine schöne Woche. Genießt den Anfang der Bundesliga. Es gibt genug Fragen, die man jetzt erst noch ausdiskutieren muss. Ich freue mich riesig auf dieses Wochenende. Und genau, schaut natürlich wieder bei den Social-Media-Kanälen von On The Pitch vorbei. Überall heißen wir On The Pitch, _Pod, Twitter, Instagram. Schaut vorbei und damit bis nächsten Montag. Ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.